Hallo, liebe Football-Friends. Die heutige Folge wird präsentiert von Sporthopper.com. Und Sporthopper.com hat einen neuen Deal für euch. Mit Quark20 bekommt ihr 20% auf das komplette Sortiment. Unter anderem auf New Era Caps. Denn Sporthopper.com ist einer der wenigen offiziellen New Era Lieferanten und New Era Händler. Daher freuen wir uns auf diese Kooperation und freuen uns darüber, dass Sporthopper.com jetzt diese Folge präsentiert und euch unterstützt mit Quark20. Viel Spaß! Willkommen bei Football Quark. Es kommen die Season Highlights von Football Quark. Viel Inhalt, wenig Masse. Viel Spaß! In den wunderbaren Tobias Dannenberg. Hallo Tobi.
Moin. Ja, Season Highlights.
Season Highlights, Wahnsinn. Ey, dass wir jetzt schon über Season Highlights reden können, ne? Wir haben doch eigentlich erst letzte Woche angefangen, diesen Podcast zu machen.
Ist so. Kann mich noch dran erinnern, als wäre es gestern gewesen, dass wir die Teams vorbereitet haben.
Weil es so schrecklich war für dich?
Nee, weil es einfach nicht so weit weg wirkt, wie es ist.
Das stimmt.
So, also
passiert ist in der Zeit.
Weißt du,
war Merkel noch Kanzlerin.
Boah, krass.
Puh. Ja, da war Olaf Laschet noch Politiker.
Olaf Laschet.
Ja.
Ja, ja. Nee, es ist wirklich heftig. Oder kannst du an die ganzen technischen Probleme, die wir hatten, weißt du? Das ist so aus einem anderen Podcast erleben.
Tatsächlich. Möchte ich mich da. Aber ich muss auch immer wieder sagen, manchmal höre ich da mal so rein, um zu gucken, wie der. Es war, manche Folgen waren blöd, aber es war nie ganz katastrophal. Wir haben uns schon Mühe gegeben. So.
Ja, aber es war echt anstrengend. Ne? Also stell dir mal vor, wir nehmen jetzt gerade sehr viele Folgen hintereinander weg auf und wir würden das immer noch über Restream machen, ohne uns wirklich physisch gegenüber zu sitzen. Und dann ist das Internet schlecht und du musst antizipieren, was der andere gerade sagt. Ja, das war ja teilweise wirklich so. Ich habe dich einfach 3 Minuten nicht gehört und musste irgendwie ahnen, was du gesagt hast. Ne? Ja, und habe dich nur gesehen. Ich habe halt gesehen, dass du aufhörst, die Lippen zu bewegen, in der Hoffnung, dass die Videoübertragung passt. So, ne? Und dann musstest du, bestimmt das und das und das. Das war super anstrengend. Jetzt stell dir das vor, 6 Stunden am Stück.
Ja, vor allem, ich war danach auch irgendwann einfach richtig müde.
Ja.
Ne? Aber stell dir auch nochmal vor, du musst den Kram dann cutten, dass es ein Gespräch wird.
Boah. Ja,
so, ja. Ich habe da teilweise dran gesessen, also wirklich an so Nachbearbeitungen von unseren Audiospuren gesessen, also wirklich Stunden. Ja. Wirklich Stunden an Nachbearbeitung, weil ich gedacht habe, so, ja, dann können wir das, dann ist es wenigstens ein vernünftiges Gespräch und bla, und dann reden wir uns nicht ineinander und so weiter. Das war katastrophal.
Ja.
Also es hat so viel Arbeit gefressen.
Ja, da hat jeder von uns noch seine eigene Tonspur gehabt und alles. Und jetzt läuft es einfach über ein System.
Ein System, ein Programm, trotzdem als Multi-Channel-Aufnahme, dass jede Audiospur für sich läuft. Mein Season-Highlight, Adobe Audition.
Nice. Es kommt einem vor wie ein langer Weg, aber so lang ist der Weg dann halt einfach noch gar nicht. Es ging jetzt einfach alles sehr schnell.
Ja, wir sind halt sozusagen auch so vorgegangen, dass wenn wir es machen wollen, das auch richtig machen wollen. Das kann man vielleicht auch so sagen. Wir haben da schon einen gewissen Anspruch, also so einen gewissen Anspruch an uns selbst und dann das, was wir an Output liefern wollen.
Das ist die Footballer-Mentalität. Ganz oder gar nicht.
Ja, genau. Also wenn halt 100% oder man lässt es. Also von daher.
Aber hier geht es ja jetzt nicht um unsere Highlights, sondern aber ein bisschen
auch,
vielleicht
auch noch. Es ist auch so eine Folge, glaube ich, wo man so ein bisschen gucken kann, hey, was hat man erreicht? So jetzt hier. Also okay, ist jetzt ein bisschen viel gesprochen, aber.
Dann schalten wir hier der Football Season noch unsere Highlights vor.
Ja.
Und ich frage mich aber, was war die coolste Folge? Hast du so eine? Also kann ja auch sein, dass die nicht gibt. Also wenn es die nicht gibt, hau raus. Aber vielleicht hast du ja auch eine, wo du sagst, boah, die fand ich richtig gut.
Ich fand tatsächlich jetzt unsere Playoff-Folgen tatsächlich immer richtig gut, muss ich sagen. Also diese Matchup-Folgen, die haben mir richtig gut gefallen.
Ja.
Und glaube auch, dass das mit unsere stärksten Folgen waren. Ja. Aber ansonsten fand ich jede Folge an sich gut, wo wir uns gesehen haben, weil die immer besser sind vom Gesprächsverlauf her, meiner Meinung nach. Nicht so langatmig.
Also keine Folge ist wirklich langatmig von uns, finde ich. Ich glaube, dass wir schon, dass wir natürlich viel reden, aber dass man uns schon zuhören kann. Und meine persönlichen Highlights sind immer die Sonderfolgen. Muss ich halt auch echt sagen, weil ich immer das Gefühl habe, sie haben einen Mehrwert und bringen nochmal die Sahne auf die Kirsche.
Ja. Also mein Highlight war definitiv, als wir nach Düsseldorf gefahren sind. So, das war einfach, das hat dem Ganzen hier eine andere Note gegeben. Ne? Also ja, klar, hier treffen sich zwei Dudes und quatschen ein bisschen über Football und nehmen das halt auf und ja, die Technik wird irgendwie besser und das gibt dem Ganzen so einen professionellen Flair. Aber seine Sachen zu packen und nach Düsseldorf zu gurken, mitten unter der Woche, obwohl uns das beiden zeitlich wahrscheinlich also gar nicht in Kram gepasst hat, aber es einfach durchzuziehen für diesen Podcast war so ein krasses Ereignis.
Ja, da war es auch so, dass wir Dienstagabend aufgenommen haben, dann Mittwoch früh losgefahren sind, Mittwochabend zurückgekommen sind und Donnerstag früh wieder aufgenommen haben.
Ja, das war einfach das war eine Football-Quark-Woche. Das war unglaublich. Also das war eine richtig anstrengende, aber auch coole Erfahrung. Das war so ein, wie würde man im Football sagen, so ein Momentum-Swing. So dass man, wir haben es vorher schon ernst genommen, aber ab dann habe ich gedacht, okay, jetzt will ich hier wirklich was erreichen. Vor allem, weil die Folge natürlich auch...
Das war die erfolgreichste Folge, die wir jemals gemacht haben.
Ja, genau. Und sie hat halt eine Bedeutung gehabt. Also ja, wir reden hier über die NFL, das ist auch toll und das ist unser aller Hobby und unsere Leidenschaft irgendwo auch ein Stück weit. Aber diese Folge, da wusste man, die kann was bewirken. Genauso wie die Folgen mit Björn natürlich auch und all die anderen Sonderfolgen. Das hat einem nochmal so, und dafür dann auch so weit zu fahren. Also das Feeling, das war mein Highlight irgendwo.
Ja. Welche Folge ich auch noch krass fand, war die mit Lanus. Einfach, weil wir haben uns während der Folge, also ich kannte ihn so als Gegenspieler und als Typ so, aber wir haben uns noch nie richtig unterhalten. Wir haben uns während der Folge kennengelernt. Also ich hatte schon auf Aufnahmen gedrückt, da haben wir erst angefangen, miteinander irgendwie uns kennenzulernen. Ja. Und trotzdem hatte die Folge einen Vibe. Man hatte sofort sozusagen ein Gefühl aufeinander. Das war echt...
Die hatte was Vertrautes.
Ja, genau. Als wenn man sich schon lange kennt. Als wenn zwei Leute, die sich schon länger kennen, miteinander sprechen. Ja. Das war irgendwie cool. Auch mit Thorsten war es total cool irgendwie.
Also alle unsere Sonderfolgen.
Die Sonderfolgen, alle mit Immo, die Immo-Sommerfolge mit dir und Immo, die habe ich mir einfach gerne angehört tatsächlich.
So ja, einfach. Die war jetzt vielleicht nicht für jeden was, weil es eine bestimmte Zielgruppe angesprochen hat.
Ja.
Aber ich glaube auch für Football-Begeisterte ist es interessant zu wissen, wie schafft man den Weg als Deutscher nach in die USA. Und ja, also die Sonderfolgen sind wirklich die absoluten Highlights und natürlich auch der Zuspruch, den wir dafür bekommen. Also die Nachrichten so, danke, dass ihr das ansprecht. Ne? Wir sind eurer Meinung, das muss mehr in die Vereine getragen werden. All sowas, also wirklich dieses bewegende, also teils wirklich emotionale Feedback.
Ja, also das ist echt, gerade, also Feedback kriegen ist auch nochmal was Besonderes, wenn dich einfach so Leute ansprechen und sagen, und ich habe es Tobi neulich erzählt, ich hatte neulich einen Geschäftskundentermin, der mir gesagt hat, ey, also dem hatte ich beim ersten Termin erzählt, dass wir einen Podcast haben. Und der hat mich beim zweiten Gespräch dann darauf angesprochen und meinte so, ey, ich höre euren Podcast, ich bin jetzt schon bei Folge, da hatten wir dann diese 6 Folgen in einer Woche gebracht. Ja, ich habe jetzt schon 4 Folgen diese Woche von euch gehört, also das kann man sich echt gut anhören. Und da war ich so, und das hätte er in dem Moment nicht sagen müssen. Ja. Also einmal stehen wir auch jetzt noch, die sozusagen sind einfach nur für Abgespräche. Also es gibt da jetzt keine wirtschaftlichen Verpflichtungen. Und wenn man einen Podcast doof findet, dann erwähnt man es einfach gar nicht.
Ja, genau. Das ist halt das Einfachste.
Richtig, also er hätte es nicht wieder aufgreifen müssen. Und es war total cool, dass sozusagen eine externe Person, die das nicht sagen muss, auf einmal einem sagt.
Was ich halt auch gut finde, und das passt da so ein bisschen zu, keiner von uns beiden hat diesen Podcast auf seinen eigenen Kanälen wirklich promotet.
Ja, gar nicht.
Gar nicht. Also stimmt null. Gar nicht. Also ich habe wirklich nichts geteilt. Gar
ich
nichts.
Auch nicht.
Also nicht einmal habe ich eine Folge über meinen privaten Account geteilt, weil ich mir dachte, und du dir ja auch, es ist doch schöner, wenn die Leute darauf aufmerksam werden und es dann hören, als wenn wir den Leuten jetzt unseren Podcast um die Ohren schmeißen und sagen, ey, hört den mal, und dann hören die den aus Anstand und dann war es das. Wie viele darauf aufmerksam geworden sind und dann während des Trainings bei mir noch, während ich bei den Invaders gespielt habe, zu mir kamen und meinten, ey, wir hören deinen Podcast übrigens, coole Sache und so.
Ja, genau.
Und das ist Willem, cool. Der mir jetzt schreibt, ey, Glückwunsch, dass du Vater wirst. Ich so, warte Sekunde, wo er weiß, ach ja, in der Sonderfolge mit Jon habe ich das erzählt. Ja. Grüße, Willem. Coole Sache.
Ja, das ist wirklich cool. Ich weiß noch, als mich Gerrit Brandt mal während eines Trainings darauf angesprochen hat und meinte, also ein O-Liner der Lions, wir müssen mal nach dem Spiel reden. Also nach dem Training reden. Da haben wir haben während des Trainings gerade gegeneinander gespielt. Und ich dachte mir, was ist jetzt hier los? Wenn ein O-Liner anspricht und reden will, dann verprügelt er einen gleich. Und er meinte, ich habe den Podcast gehört. Und übrigens, also den Fullback der Jaguars, den habt ihr vollkommen falsch bewertet. Ne? Aber ansonsten, das kann man echt gut hören. Und ich dachte mir so, krass.
Ja, also, das ist halt auch echt die Gefahr. Ne? Du musst dir überlegen, das sind 32 Teams.
Ja,
wir machen das nicht hauptberuflich und bleib da mal up to date. Ja. Und also sorry für jeden Spieler, den wir hier vernachlässigt haben.
Und falsch aussprechen.
Ne? Wir geben unser Bestes und wir versuchen wirklich für 32 Teams bestmöglich informiert zu sein. Aber ja, also wenn jemand wirklich für ein Team brennt und sich da richtig reinbeißt, da können wir nicht mithalten.
Ja, das ist ganz toll.
Da seid ihr uns überlegen für das Team.
Ne? Ja. Also. Was man nicht vergessen darf, wir machen ja auch noch die GFL und die ELF.
Ja, die beiden Ligen gibt es ja auch noch.
Wo wir auch versuchen, halt immer up-to-date zu sein und noch einen Mehrwert zu liefern. Das ist teilweise viel. Also wir decken, glaube ich, schon relativ viel ab. Ja, gucken einfach, wie es läuft.
Nächstes Jahr machen wir auch CFL.
Ey, da muss ich mich tatsächlich, ehrlich gesagt, da muss ich mich richtig einlesen.
Wirklich. Andere Regeln auch noch einfach.
Andere Regeln, ganz andere Teams. Ich kenne Seattle Hansen.
Ja, na gut, nicht das. Aber Division One. College Football ist ja nur ein kleines Thema.
Richtig, machen wir das auch noch.
Machen wir auch noch. Komm, let's go.
Das macht es halt irgendwie, finde ich es auch, also die, mit Leuten. Nee, also nicht nur mit dir, also mit dir ist immer cool, das muss man auch mal ganz klar sagen. Wir können uns da auch tatsächlich aufeinander verlassen, so dass es für beide halt angenehm wird, vom Workload her auch. Ja. Und das macht halt richtig Spaß, finde ich.
Ja.
Und das sagen wir uns ja eigentlich grundsätzlich nie.
Ist unausgesprochen und wir wissen es.
Ja, aber auch mit vielen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das macht es, finde ich, auch aus, sich auszutauschen über den Football, aber auch darüber hinaus. Und das finde ich ultra cool. Und das ist halt dieses Medium hier, ist auch eine Riesenchance und vielleicht entwickelt sich das ja auch noch viel, viel weiter.
Who knows?
Ey, aber wir wollten dieses Jahr, wir sind ein bisschen zu sentimental geworden, die ersten 10 Minuten. Aber wir sprechen jetzt über die Season Highlights der NFL-Saison. Tobi.
Womit fangen wir an?
Was war dein überraschendstes Ergebnis in der NFL-Saison 2021-22?
9-6. 9-6 für die Jaguars gegen die Buffalo Bills.
Ich habe dasselbe Spiel. Das ist so unglaublich. Mann, ja.
Woche 9.
War es 9-6 oder war es 9-7? Ich bin mir schon gar nicht sicher.
9-6.
Ja, 9-6.
9-6, kein Touchdown, nur Field Goals.
Genau, nur Field Goals.
Allen hatte 47 Passing Attempts, hat 31 an Mann gebracht für 264 Yards und hat nur 2 Interceptions produziert. Und wenn du dann jetzt rückblickend hast du ja noch das Spiel im Gedächtnis gegen die Chiefs, wo du so denkst, das möglich? Und die Titans haben gegen die Texans verloren, die Chargers haben gegen die Texans verloren, da waren irgendwelche Teams haben gegen die Jets verloren. Ne? Ja. Also es gab viel, aber die Jaguars waren für mich all around das schlechteste Team.
Ja.
Einfach weil
schlecht geführt. Talent.
Ja, wenig Talent haben viele, aber die Orga um die Jacksonville Jaguars herum war auch dieses Jahr leider Mist. Also es war halt auch ein Drama, muss man einfach so sagen. Urban Meyer, ein Skandal, jagt den nächsten. Hat auch niemand Bock für diesen Coach zu spielen. Wie motivierst du so ein Team? Also die Jaguars, ne, und wenn die dann die Bills schlagen. Das war für mich die größte Überraschung. Also das war wirklich, wo ich am nächsten Tag oder ich weiß gar nicht, ob das ein 19 Uhr Spiel war oder ein spätes, auch völlig egal, aber tu mir einfach mal so, ich habe am nächsten Tag in die Ergebnisse geguckt, ne, und mir gedacht habe so, wow.
Ich habe wirklich das für einen Fehler gehalten. Ich habe halt gedacht wirklich, NFL hat mal wieder irgendwelche Probleme und kann die Ergebnisse nicht aktualisieren. Ja,
und ich hätte selbst andersrum für einen Fehler gehalten. Also selbst wenn die Bills jetzt hier 9-6 gewonnen
hätten. Ja, ich habe einfach gedacht,
so oder so, die
Jaguars haben jetzt im ersten Quarter oder im dritten Quarter jetzt mal 9-6 geführt. Aber es kommen ja noch 3 Quarter oder so. Damit habe ich gerechnet. Und dann geht es halt 35-9 aus. Und dann hat man ein vernünftiges Ergebnis.
Ja, und das war doch so ein überragendes Spiel von Josh Allen.
Ja.
Bei dem Defense-Spieler.
Redet ihr, dem Defense-Spieler Josh Allen.
Der war MVP in diesem Game. Also allgemein die Jaguars-Defense richtig, richtig stark in diesem Spiel. Die Bills-Defense halt auch.
Ja, gegen die Jaguars-Offense waren viele Defenses stark.
Genau.
Gegen die Bills-Offense waren weniger Defenses so stark.
Ja, ich meine, Trevor Lawrence hat auch keinen Touchdown, auch nur knapp über 100 Yards, 118 oder irgendwie sowas. Ne, es war halt wirklich die Überraschung in diesem Spiel, war die Bills-Offense.
Ja, genau.
Weil alles andere hat so gespielt, nicht funktioniert, aber so gespielt wie erwartet.
Wie die immer. Defense hat eigentlich funktioniert. Das war so Business as usual, aber
Wobei, dann, das stimmt nicht, also Business as usual für die Bills-Defense. Ja. Dann Business as usual für die Jacksonville Jaguars Offense.
Aber für die,
für die Jaguars Defense war es eine gute Performance.
Ja.
Aber die Defense finde ich auch nicht so schlecht. Aber für die Bills,
Offense. Das war Katastrophe.
Also das war mein überraschendstes Ergebnis auf jeden Fall.
Ja.
Was war deiner Meinung nach das beste Spiel der Saison? Regular Season oder Playoffs? Oder beides? Oder
also, also Playoffs muss ich halt ganz klar sagen, Bills Kansas.
Ja.
Das war ein geiles Spiel. Das beste Game für die Saison war für mich Raiders gegen Chargers. 35-32 in der Overtime entschieden. Muss ich leider, auch wenn es dir wahrscheinlich wehtut, aber das Spiel war schon geil mit den ganzen Third-Down-Conversions, mit dem Field-Goal und so weiter. Das ist schon
ist das, aber ist krass. Ohne Scheiß, ne? Also wir haben das ja jetzt hier wirklich nicht vorher ausgetauscht. Aber ich habe hier stehen, besten Games für mich, Chargers, Raiders, Woche 18 und Bills, Chiefs, Divisional Round. Also das waren meine zwei Highlights. Gut, Bills, Chiefs, Divisional Round, Katze, hat jeder.
Ja.
Also wer das nicht als Highlight-Spiel hat, ich meine, wenn du dir nur das vierte Quarter anguckst, eine Minute, zwei sind noch übrig nach diesem 64-Yard-Touchdown von Hill. Da für dieser einen Minute und zwei Sekunden, wobei Sekunden hier ja Gold wert waren in diesem Spiel, also darf man gar nicht so schlecht reden, zwei Sekunden, machen die Bills noch einen Touchdown mit 13 Sekunden übrig, schießen die Chiefs das Field Goal, es geht in die Overtime, es ist absurd gewesen.
Ja.
Es ist absurd gewesen. Das entscheidende Play war dann letztlich der Coin Toss. Also ein absurdes Spiel von zwei QBs, die nicht nur im Passing-Game rasiert haben, sondern auch noch die Leading Rusher jeweils in ihrem Team waren. Also es war absurd. Und zum Chargers-Raiders-Game, ey, wir haben das zwar verloren, aber, also, gehen wir nur den letzten Drive durch. Ja. 19 Plays, 19 Spielzüge haben die Chargers in diesem Drive. Sie brauchen einen Touchdown, 83 Yards, dreimal Vierter und 10 in diesem Drive. Dreimal Vierter und 10 in diesem Drive. Und am Ende, mit 10 Sekunden übrig, ein 29-Yard-Touchdown-Pass auf Mike Williams.
Das war krass.
Das war krass. Und in der Overtime Raiders Field Goal, dann Chargers wieder 4. und 9, wieder completed, dann Field Goal. Ja, und dann schießen die Raiders das Game-Winning Field Goal. Ja. Also das war einfach ein unglaublich krasses Spiel. Und ja, sowas Spannendes habe ich noch nie erlebt. Und wenn es dann halt dein, also
auch noch dein eigenes Team ist.
Weil's
und
Team
es ging in dem Spiel halt auch noch um was.
Genau, es war also ein vorgezogenes Playoff-Spiel. Das war das erste Playoff-Spiel in der Regular Season.
Ja, richtig. Und das war halt wirklich krass. Zwei Teams wirklich auf Augenhöhe.
Ja.
Und die an dem Tag einfach wirklich gefightet haben. Und sie hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, unentschieden zu spielen. Und dann wären beide in die Playoffs gekommen.
Das kommt noch hinzu.
Und das haben sie nicht gemacht. Und das finde ich immer noch krass.
Ja, ja. Die Raiders haben es gab ja diese Diskussion, weil Brandon Staley noch das Timeout genommen hat. Und die Raiders dann gedacht haben, Sekunde, warum nimmt er das? Ne?
Ja.
Und hätte er das nicht genommen, gab es die Überlegung abzuknien. Und wir beide finden gut, dass es nicht passiert ist, in dem Sinne, dass man sonst irgendwas unterstellt.
Genau.
Aber es wäre nachvollziehbar gewesen dahingehend, es kann immer, Field Goal kann geblockt, es kann Fehler passieren. Und beim Abknien nicht. Also beim Abknien passiert kein Fehler. So, und damit wären die Raiders ja safe gewesen.
Ja, genau.
Na, wobei die Raiders, ich weiß nicht, welchen Spot sie dann gehabt hätten, so hatten sie ja sogar irgendwie Spot 5 oder so.
Ja, die waren dann richtig auf Platz 5.
So, also da hätte ich wahrscheinlich auch das Field Goal geschossen, weil lieber 5 als 7. Oder Ja, also auf jeden Fall ein heftiges Game. Chargers, Raiders in der Regular Season und Bills, Chiefs in den Playoffs. Ich glaube, so kann man es.
So kann man es, glaube ich, sagen.
So kann man beiden Spielen gerecht werden.
Ja.
Bewegendster Momentum.
Bewegendster Moment hatte ich keinen. Mich hat nichts bewegt. Das ist dein Punkt. Da hast du irgendwas aufgeschrieben. Das haben wir im Vorgespräch gesagt. Ich habe hier gesagt, ich habe hier nichts.
Ja, ja, das war absolut glaubwürdig.
Ja, ist so. Alles andere ist unauthentisch.
Ja, also ich habe. Ein Moment, den ich aber dem Titelsieger der Herzen zuschreiben werde, deswegen habe ich noch einen anderen Moment. Und zwar habe ich das heute Morgen gesehen und da saß so ein alter Mann, ich würde schätzen über 90, ne, ohne Scheiß, also wirklich alt, in seinem Sessel mit so einem Ohio State Plastikbierbecher aus dem Stadion wahrscheinlich und hat das Bengals-Spiel geguckt und dann haben die Bengals das gewonnen. Und er hat geweint wie ein kleines Kind. Und das meine ich gar nicht abwertend.
Also, naja, warum soll das überhaupt werden?
Naja, ne, der war so glücklich in diesem Moment, weil er das noch erleben darf. Also er ist so alt, er hat auch schon die andere Super Bowl-Teilnahme miterlebt, aber jetzt hat er vielleicht die Chance, dass sein Team den Super Bowl gewinnt, weil den letzten haben sie verloren. Ne? Und er ist auch schon wie lange her? Über 30 Jahre.
Ewig, also wirklich ewig.
Und dieses Bild, wie da dieser erwachsene, sehr alte Mann sitzt Und wegen sowas, ich meine, im Endeffekt, das ist Football. Da sind 22 Leute plus Backups und alles, die da letztlich einen Ball hin und her tragen, da viel zu viel Geld für verdienen, aber sein Leben so berühren und so ein fester Bestandteil seines Lebens sind, dass er da jetzt in diesem Sessel sitzt und vor Glück weint.
Schon krass, das ist definitiv krass.
Ich fand es ein bisschen, also ein Teil von mir hat auch gedacht, okay, ist jetzt auch ein bisschen drüber. Also, ne?
Ja, aber das darf man nicht so rational sehen. Das ist einfach krass.
Genau, und ich meine, das ist Cincinnati, ja? Ohio, Autoindustrie, abgewandert, viel Arbeitslosigkeit. Die Leute haben nicht viel. Es ist einfach so. Also viele, also die haben nicht viel und sie haben die Bengals. Und das ist zwischenzeitlich auch echt nicht viel gewesen. Ne?
Ja, genau.
Also. Aber trotzdem treue Fans und dann wird das belohnt mit einem sympathischen Team.
Ja.
Mit dem du dich als Fan auch identifizieren kannst, wo du sagst, ey, wir haben hier diesen jungen Burschen, der Joe Burrow, 2,5 Stunden Autofahrt nach Cincinnati. So, da ist er aufgewachsen. Sam Hubbard, ich glaube sogar direkt aus Cincinnati. Ne? Also auch ein Team, wo du wirklich sagen kannst, cool, das ist unser Team. Und das fand ich sehr bewegend.
Ja, definitiv.
Habe ich dir gekriegt mit dem Moment oder sagst du immer noch, fuck.
Ja, es war ein schöner Moment.
Ein schöner Moment. Ich schick dir nachher das Video.
Okay.
Wenn ich es finde.
Werde ich es nicht angucken.
Weil du dann selber weinst, sitzt da zu Hause.
Ich habe Angst vor meiner eigenen Emotion. Ja. Ist einfach, ich zerdrücke das einfach weg und sage nein.
Nicht, dass du explodierst, wenn du das mal zulässt.
Ist so, das kann einfach nicht passieren.
Nein. Okay, ich schick dir das Video. Ich brauche dich ja hier noch. Okay. Ja.
Sieger der Herzen, hast du schon erwähnt.
Ja, wer ist bei dir? Ich habe ja jetzt die ganze Zeit geredet.
Für mich ist es David Culley.
Oh.
Der Head Coach der Houston Texans. Hat meiner Meinung nach, wenn man sich das, also hätte ich vor der Saison ein schlechtestes Team wählen müssen, wären es die Houston Texans. Wenn ich es vom Talent her begegnen müsste, wären es die Houston Texans immer noch. David Culley hat da, glaube ich, einen unglaublichen Job gemacht. Hat da mehr aus dem Team rausgeholt, als ich es erwartet hätte. Mhm. Hat dieses Team die ganze Zeit dazu gebracht, wirklich zu performen und competitive zu bleiben. Hat zeitgleich sogar noch einen Rookie-Quarterback aus der dritten Runde irgendwie aussehen lassen, als wäre er besser als Zach Wilson und Trevor Lawrence. Und muss am Ende des Tages einfach trotzdem gehen. Und das finde ich, also er wurde entlassen am Ende der Saison jetzt, obwohl er eigentlich überperformt hat. Und ich finde das bis heute nicht richtig. Ich hätte ihm jetzt die nächste Saison auf jeden Fall noch gegeben, weil was haben die Texans zu verlieren? Die sind auch nächstes Jahr noch schlecht.
Ja, und Fakt ist halt auch einfach, wer will denn da jetzt hin?
Ja,
also,
eben.
Also, so wie der Status gerade ist, wissen wir auch, nächstes Jahr wird nicht gut. Und das ist auch völlig in Ordnung. So funktioniert die NFL. Du bist jetzt mitten im Rebuild. Du hattest letztes Jahr nur Veteranen, die du mit One-Year-Deals und maximal 2-Jahres-Verträgen. So, und junge Spieler gibst du jetzt eh noch weg, die Potenzial, also so nicht ganz jung, aber so mittelalte Spieler.
So Cunningham.
Sagst, ja, genau, die noch so irgendwo ihren, haben sie ja weggegeben zu den Titans, ne? Titans,
genau. Und der hat auch gut gespielt, das war auch gut. Auf den haben sie Picks gekriegt.
Die aber so gerade so zu alt sind für ein Rebuild. Die gibst du jetzt auch nochmal alle weg. Und willst du da als Coach hin, dann noch die Deshaun-Watson-Situation, ne, allgemein völlig verfahren, behalt doch den Coach, der funktioniert hat. Es kommt jetzt eh kein interessanter.
Und du hast halt immer noch sozusagen die Überbleibsel von Bill O'Brien. Also du hast immer noch keine, nicht viele Picks, also nicht viele hohe Picks, weil der halt alles weggegeben hat.
Ja, erstmal Scherben aufsammeln mit Culley und dann gucken und vielleicht läuft es auch richtig gut auch ein zweites Jahr mit ihm und dann behältst du ihn. Wer weiß.
Also und ich finde, es ist tatsächlich, ich spreche immer bei Leistungssport nicht von Fairness, weil ich das albern finde, aber das finde ich tatsächlich unfair. Ja. Weil ich sage, hey, da hat jemand überperformt, da hat jemand das wirklich Beste und das Maximum aus so einem Team rausgeholt und er muss einfach gehen, weil er nicht die Lobby hat in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das finde ich nicht in Ordnung.
Genau, nee. Es ist ein Business, ja, aber in dem Fall gäbe es auch rationale Argumente dafür, ihn zu behalten.
Genau.
Und ich finde mehr, als ihn gehen zu lassen.
Ja.
Okay, wer ist mein Sieger der Herzen? Die Detroit Lions.
Ja.
Die Detroit Lions. Und da könnten wir auch einen bewegendsten Moment uns rauspicken. Und zwar der erste Sieg der Lions gegen die Vikings in Woche 13. 29-27. Und wir haben so oft davor gehofft, dass sie endlich ihren ersten Sieg holen. Weil es einfach ein Kämpferteam ist.
Die haben wirklich gefightet. Das muss man echt sagen.
Jede Woche aufs Neue gefightet. Obwohl sie wussten, okay, wir sind das Team mit weniger Talent, sind trotzdem NFL-Profis, aber mit weniger Talent. Wir haben hier die schlechtere Ausgangslage, aber jedes Mal stand Dan Campbell da, hat eine Pressekonferenz abgehalten, hat teilweise geweint, weil er seinen Teams diesen Sieg nicht schenken konnte, seinem Team. Ne? Oder die Spieler, das ist so eine krasse Gemeinschaft auch gewesen, so ein sympathischer Spirit, also sozusagen genau das Gegenteil wie bei den Jaguars.
Richtig.
Wo die ganze Situation halt, wie gesagt, verfahren war. Und der entscheidende Moment hier für mich war einfach bei diesem Sieg gegen die Vikings der Game-Winning-Touchdown-Pass. 11 Yards, Jared Goff auf Amon-Ra St. Brown, Touchdown, Spiel vorbei. Und die Emotionen, die da übergekocht sind, ne, wie Jared Goff zu Dan Campbell rennt, die sich umarmen und da gab es, war einfach ein richtig schöner Moment und dieses Team hat danach auch nicht aufgehört. Die haben weiter gefightet.
Ja.
So, die haben nicht getankt, gar nichts. Die wollten Spiele gewinnen.
Und das finde ich auch gut.
Und so, am Ende, so gehört sich das. Am Ende haben sie 3 Spiele gewonnen.
Ja, so. Und ich finde es auch gut, dass sie mehr Spiele gewonnen haben als die Jaguars. Einfach aus Prinzip.
Ja, und nächstes Jahr im Draft geht es auch nicht um den First Overall.
Nein.
Weil halt eben nicht dieser Superstar-Quarterback im Draft ist.
Ja.
Von daher.
Alles gut.
Völlig in Ordnung. Detroit Lions für mich, Sieger der Herzen.
Ja. Hast du ein Lieblingsplay?
Ah, ein Lieblingsplay. Ja, tatsächlich, warte. Das steht bei mir in einer anderen Reihenfolge, ich muss kurz runterscrollen. Woche 3. Ravens gegen die Lions.
Mhm.
19-17 gewinnen die Ravens. Und wie konnten sie das? Erstmal, wie war der finale Drive? Zwischendurch 4.19. So, Spiel 4.19 ist faktisch das Spiel eigentlich vorbei. Also 4.19 solltest du im letzten Drive vernünftig covern können. Ja, 36 Yard Catch von Watkins. First down.
Okay.
Dann Spike. Incompletion. 3.10. An der 48 von Detroit. Justin Tucker kommt aufs Feld. 66 Yard Field Goal for the win. Längstes Field Goal in der Geschichte der NFL. In diesem Moment. Das fand ich krass.
Ja, ja, stimmt.
Das fand ich, das war einfach eine krasse Situation. Klar, es gab coole Catches, es gab coole Läufe, keine Frage. Und die sind auch spektakulärer aus der Football-Perspektive. Also, ich gucke mir jetzt nicht den gleichen Kick 7-mal an. Aber ich fand den Moment, in dem dieses Play stattfand und dann auch die Gewichtigkeit dieses Plays für die NFL insgesamt, einfach ein 66-Yard-Field-Goal in dieser Situation, wenn du nicht triffst, verlierst du. Wo du fast schon sagen kannst, die Distanz nimmt Druck vom Kicker, weil niemand erwartet, dass er trifft.
Ja.
Also, ne? Also du hast wahrscheinlich mehr Druck bei einem 48er, weil da erwartet man, dass du triffst. Bei 66 sagt man, ja gut, komm, wir versuchen das jetzt, aber niemand glaubt dran, außer vielleicht
wirklich außer bei
Justin
Kicker.
Tucker. Ja, ne? Außer Justin Tucker, da glaubt man wahrscheinlich auch noch bei 75 Yard dran. Fand ich, war ein krasses Play. Ansonsten hat kein Catch, den ich jetzt so rausseparieren konnte. Ich sage ja, oder Interception oder was auch immer. Gibt es wahrscheinlich. Vielleicht würde ich ein anderes nehmen, wenn ich nochmal alle Spiele gucken würde, aber so aus dem nehme ich das.
Für mich war es ein anderes. Für mich war es das schönste Play, war für mich der Daniel Jones Catch.
Nice.
Der One-Handed Catch, den er da so im Fallen gegen die Panthers fängt. Da habe ich gesagt, ey, als Receiver wärst du vielleicht gar nicht so verkehrt.
Oh, Shots fired. Machen wir heute auch, ja?
Ja. Oh, nice. Deswegen, also das war für mich das Play of the Year. Ja. Also ansonsten natürlich gab es viele Flea-Flicker, viele Backyard-Pässe, irgendwas. Natürlich, aber...
Im Zweifel jedes Play von Deebo Samuel.
Jeder gefangene Touchdown von einem O-Liner ist immer ein Grund für ein Play of the Year.
Ja, oder hier der eine Run von Penny war auch krass.
Ja, stimmt.
Ja, den wollte ich erst raussuchen, aber dann bin ich hierbei hängen geblieben. Ja. Okay, so... Was haben wir denn hier noch? Was war für dich der überraschendste Rekord? Im negativen Sinne. Fangen wir mal im negativen Sinne an. Also hast du einfach gesagt,
ja, ich habe ja auch. Die Browns sind für mich die Enttäuschung der Saison. Ich weiß jetzt gerade tatsächlich gar nicht, was die für einen Rekord haben. Der war gar nicht so katastrophal. Aber ich hatte die als Super Bowl-Contender.
Ja. Meiner ist übrigens im Super Bowl die Rams.
Ja, okay.
Entschuldigung.
Hast du ja auch nichts getraut. Rams waren vor der Saison schon Favorit.
Stimmt. Ja. Stimmt. Aber die Browns war zumindest auch höher favorisiert.
Ja, und die waren auf jeden Fall auch mehr gehypt. Also auch, also von mir natürlich viel mehr gehypt, aber von allen anderen waren sie auch irgendwo gehypt. Und ja, das war für mich nicht. Die Browns sind für mich die Enttäuschung der Saison.
Ja.
Allgemein auch, wie sie sich präsentiert haben, wie sich Baker Mayfield entwickelt hat, wie sich OBJ da verhalten hat. Ja, sie haben eine gute O-Line. Sie haben Miles Garrett, sie haben Nick Chubb, ja. Und das gibt dem Ganzen halt so eine Baseline, dass sie halt immer ein paar Spiele gewinnen werden, aber. Die haben noch viel mehr Potenzial, meiner Meinung nach, und das hat gar nicht auf die Platte gekriegt.
Ja, und ich habe mich so ein bisschen bestätigt bei Baker Mayfield gefühlt. Und die, aber auch diese Saison hat er so ein Mini-Schutzschild vor sich und kann sagen, ja, ich war auch die ganze Zeit verletzt.
Ja,
ich weiß nicht, ob das hilft und hält, ne? War jetzt ja auch Contract Year und so.
Ja.
Aber selbst das könnte er noch anführen. Aber ich bleibe dabei, Baker Mayfield ist da irgendwie nicht die Antwort.
Ja.
Aber gut, ja, also ich hab das, die Kategorie gesehen und mir gedacht, ja, okay, also Torben muss die Browns nehmen. Wenn er nicht die Browns nimmt, werde ich hier protestieren. Alles andere lasse ich nicht zu, hätte ich sofort unterbunden. Aber bei mir sind es die Carolina Panthers. Ich fand die in der Vorbereitung unglaublich spannend und stark und habe aber gesagt, die sind noch nicht so weit. Deswegen habe ich den Rekord von 7-10 gegeben, aber der war schon sehr pessimistisch. Ja. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass es besser wird. Er wurde es dann aber nicht.
Ja, genau. Du hattest ja prinzipiell recht, sie sind noch nicht so weit.
Ja, genau. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Kack-Season wird. Ja, Christian McCaffrey war verletzt, lange Zeit. Damit war die Offense praktisch out of order, weil Sam Darnold so gar nicht funktioniert hat. Also ich habe nie geglaubt, dass das jetzt hier die Lösung ist, dass er überragend spielen wird, aber ich habe schon gehofft,
dass er zumindest halbwegs abliefert.
Genau, dass man sagen kann, das reicht.
Ja.
So, ne? Der wird jetzt nicht Top 10, aber zumindest vielleicht Top 20. So, ne? So, dass man sagt, okay, das reicht jetzt, bis wir dann einen QB haben, für länger. Und vielleicht sogar für mehr, weil Sam Darnold ist unglaublich jung noch, dafür, dass er schon so lange in der Liga ist. Wurde sehr jung gedraftet. Dann habe ich sehr viel von Joe Brady gehalten, mein Guy to watch. Und da muss ich jetzt inzwischen auch sagen, jetzt muss man natürlich auch gucken, der war Passing Game Coordinator in diesem Mega-Jahr von LSU. Andererseits, wen hatte er da auch? Burrow war sein QB, Ja'Marr Chase und Justin Jefferson mit zwei unglaublich guten Rookie-Receiver-Seasons, Back-to-Back. Edwards-Helaire war sein Running-Back, auch ein First-Round-Pick. So, also, na gut, okay, also mit der Offense machen auch wir beide Offense-Coordinator.
Klar, aber auch, man muss jetzt auch mal sagen,
ich halte immer noch viel von ihm.
Die Panthers waren, nachdem sie ihn entlassen haben, in der Offense nicht besser als vorher.
Ja, dann dieses ganze Cam Newton-Drama zwischendurch. Die Defense finde ich immer noch gut. Die ist jung, die ist talentiert, von der erwarte ich viel in den nächsten Jahren, aber die Carolina Panthers mit 5-12. Hast du einen positiven Rekord, ein positives Team, wo du sagst, boah, krass, hätte ich so nicht erwartet?
Klar, die Bengals, wir hatten die beide bei 5-12, jetzt sind sie im Super Bowl.
Ja, ist eigentlich einfach, ne? Ich hab die Bengals bewusst deswegen nicht genommen hier,
also.
Weil ich hab die Cowboys ja ein bisschen gehatet. Ich habe denen ja nur 9-8 gegeben und am Ende 12-5, High-Scoring Offense. Dak Prescott kam zurück und er kam gut zurück.
Mhm.
Was soll ich sagen?
Weißt du, was ich denn für einen Rekord gegeben hatte?
Ja, du hast den guten gegeben.
11-6.
11-6. Also, sehr close.
Und auch Division-Sieger.
Naja. Ja. Nee, die Division habe ich irgendwie verkackt.
Das sowieso, also das finde ich sowieso ganz spannend. Ich hatte tatsächlich eine Division, die habe ich bis auf ein Team komplett richtig getippt. Das ist die AFC East.
Okay.
Also von der Reihenfolge hatte ich sie komplett richtig. Und die Jets, Bills und Patriots habe ich sogar vom Rekord her richtig.
Ja, cool. Den Spaß mache ich mir auch, den muss ich auch
nochmal. Also das hat tatsächlich, aber ich habe auch manche auch einfach richtig verhauen.
Ja.
Also wirklich richtig verhauen, so AFC North habe ich die Browns und die Baltimore Ravens auf 1 und 2. Und die Steelers auf 3 und die Bengals auf 4.
Ja, das ist
aber einmal richtig gedreht.
Ja, das also. Bei mir aber auch. Wobei, ich weiß nicht die genaue Reihenfolge, aber die Bengals, aber du hast ja eben gesagt, wir haben beide einen Rekord von was?
5-12. Ja, du hattest die Ravens als Division-Sieger und die Browns auf 2 immerhin.
War genauso scheiße. Was heißt immerhin, ist ja auch völlig falsch rum. Oder hatte ich die Steelers auf?
Die hast du auch auf 3.
Also habe ich ja genau nur 1 und 2.
Aber du hast zumindest den Rekord recht. Also 9-8 war schon gar nicht so verkehrt bei den Steelers. Ich habe 8-9.
Okay, na komm. Ja. Okay. Was haben wir noch? Bester Gameplan.
Das würde ich allgemein immer sagen. Die 49ers haben für mich immer den besten Gameplan. Also Kyle Shanahan passt sein Team so an, dass er immer Mittel und Wege findet, den Ball zu bewegen. Und das finde ich beeindruckend.
Die 49ers wären nicht da gewesen, wo sie am Ende der Season waren, ohne ihn.
Ja.
Wo ich bei den Bengals sage, vielleicht auch ohne ihren OC zumindest.
Ja, ne? Definitiv.
Sage ich bei den 49ers, ohne Kyle Shanahan wäre diese Offense, die teilweise schlechte Spiele hatte. Und auch jetzt zu wenig gescored hat, aber nicht, auch da wären sie nicht gelandet.
Ja.
Und die Defense sowieso. Wobei Shannon natürlich offenslastig ist. Ja, 49ers, guter Pick. Mhm. Ich habe tatsächlich ein konkretes Spiel, weil darüber haben wir viel gesprochen. Und das war für uns immer der Ausgangspunkt dafür, dass die Philadelphia Eagles überhaupt in die Playoffs gekommen sind. Wie auch immer.
Als sie gemerkt haben, dass sie laufen können.
Genau. Und das war das Spiel gegen die Detroit Lions in Woche 8. Und das haben sie 44-6 gewonnen. Woche 1 bis 7 hatte Hurts immer viel zu viele Passing Attempts.
Ja, das stimmt.
Also, immer gesagt, nimm doch mal bitte ein bisschen Last von dem Typen. So, ne? Man merkte richtig wieder darunter, ist doch zu früh. So. Und der hatte die Wochen davor 35 Passing Attempts. 23, 39, 48, 37, 26, 34. Unglaublich viel. In Woche 8 hatte er nur 14 und danach war das höchste 31. Also er hat deutlich weniger geworfen. Und ab dann sind sie unendlich viel gelaufen.
Ja.
Sie wurden zur Number One Rushing Offense.
Und das mit Abstand.
Und das nicht mit einem Rusher, so, weil dahinter auf Platz 2 waren die Colts mit Jonathan Taylor, sondern bei dem waren es halt alle. Wenn man sich das Spiel gegen die Lions anguckt, Jalen Hurts 7 Carries für 71 Yards, Boston Scott 12 Carries für 60 und 2 Touchdowns, Jordan Howard 12 Carries für 57 Yards und 2 Touchdowns, Kenneth Gainwell 13 Carries für 27, gut, das ist nicht so gut, aber egal.
Kenneth?
Oh, whatever. Ich glaube Kenneth, ne? So, ja. Kenneth Gainwell. Und du hast Jalen
Ramsey. Kenneth genannt.
Ja, nee, das ist falsch. Kenneth. Ja, dann Kenneth Gainwell müsste es heißen. Ja. Egal. Auf jeden Fall, sie haben sehr, sehr viele Läufer gehabt. Und das war der Moment, wo es Klick gemacht hat, irgendwie bei den Eagles. Und sie gesagt haben: Okay, wir werfen nicht mehr so viel. Wir sind ein Running-Team. Die Spiele wurden danach eklig.
Ja.
Aber
es hat auch für cool. sie funktioniert. Physischen Football kann man sich auch immer noch angucken. Ja.
Und in dem Einspiel, wo sie da mehr Passing-Attempts hatte, 31, haben sie 13-7 gegen die Giants verloren. Also, so viel dazu.
Ja. Ja. Wer macht für dich die schlechtesten Gameplans?
Also allgemein will ich das gar nicht sagen. Ich hab hier auch wieder.
Schon.
Okay, dann hau du zuerst raus.
Mike McCarthy.
Ah, okay, ja, naja, doch.
Von den Dallas Cowboys.
Ja. Wenn er die überhaupt sagt. Macht er die überhaupt?
Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sein Clock-Management ist mies.
Das ist mies,
sein Game-Management ist mies. Und seine In-Game-Entscheidungen sind mies. Und ich halte auch immer noch die Offense für nicht gut geskriptet.
Ja.
Und er hat zumindest eine. Sozusagen, er hat bei den Packers schon nicht innovativ gespielt und bei den Cowboys, ja, die Leute loben Kellen Mond, aber wie viel hat Kellen Mond wirklich zu sagen? Weil es erinnert schon sehr viel daran an Mike McCarthy, was da gespielt wird.
Ja, und es hat ja auch einen Grund, warum keiner der Coordinators bis jetzt irgendeinen Headcoaching-Job hat, oder?
Richtig.
Vielleicht, also, ja, Mike McCarthy finde ich ja völlig deplatziert.
In der NFL.
In der NFL, oh, hatte mal die, ja, das im Super Bowl gemacht. Naja, okay, Mike McCarthy, finde ich, ist ein guter Pick. Ja, ich habe mir hier wieder ein Spiel rausgesucht und da haben wir nämlich auch drüber gesprochen. Ist mir eingefallen in der Vorbereitung. Buccaneers gegen Colts.
Mhm.
Und das haben die Buccaneers 38-31 gewonnen. Also die Bucks haben 38-31 gewonnen.
Weil die Colts nicht gelaufen sind.
Genau, weil die Colts sich gesagt haben, wir spielen die beste Running Defense. Wir haben den besten Runner und sind die insgesamt Nummer 2 Rushing Offense. Aber wir finden unsere Stärke nicht stark genug und respektieren zu sehr die Stärke unseres Gegners. Deswegen hatte Wentz 44 Passing Attempts, ja, für 306 Yards, 3 Touchdowns, aber halt auch 2 Interceptions. Und Jonathan Taylor hatte nur 16 Attempts für 83 Yards und sonst hat er Spiele mit 32 Attempts. Ja. So, und im vierten Quarter, ja, wo es nochmal um die Wurst ging,
ja. Haben sie ihn laufen lassen.
Haben sie ihn die ganze Zeit laufen lassen. Die ganze Zeit. Also er hat viele seiner Yards auch erst im vierten Quarter geholt. Und weiß ich nicht. Also ich hätte es besser gefunden, wenn man den Gameplan gehabt hätte. Okay, wir haben den stärksten Running Back der Liga. Wir wollen Brady vom Feld halten. Let's go. Und so extrem auf den Pass zu setzen mit einem Quarterback, dem der Headcoach offensichtlich nicht vertraut. Weil am Ende, wenn es drauf ankommt, gibt es ihm nicht den Ball. Zeigt ja alles.
Und du musst ja auch so sehen. Ist ja auch mental für das Team niederschmetternd. Auch die wissen, dass das Run-Game ihre Stärke ist.
Ja,
und auch die wissen, dass die Coaches sozusagen gerade gesagt haben, naja, ist zwar unsere Stärke, aber die ist nicht gut genug. Also wir, selbst unsere beste Waffe ist nicht gut genug. Also wir ändern was.
Und ich könnte das Argument verstehen, zu sagen, die Bucks haben eine angeschlagene Secondary gehabt. Aber da muss ich halt sagen, ja, aber die Colts haben auch ein angeschlagenes Quarterback-Play gehabt mit Carson Wentz. So. Und dann setze ich doch lieber auf meine Stärke. Ja, die Gegner sind darin auch gut, aber als dass ich eine gegnerische Schwäche austeste mit meinem zweiten Standbein irgendwie. Ja, ne?
Genau.
Und das, finde ich, war ein schlechter Gameplan. Ich meine, es war am Ende knapp. Zumindest vom Score.
Ja,
wie das Spiel jetzt genau verlief, weiß ich nicht mehr. Vielleicht war es auch gar nicht so knapp. Es war noch so ein, weiß ich jetzt nicht mehr.
Es war so ein Game, wo die Bucks sich selbst ins Hintertreffen gebracht haben durch eigene Fehler und es dann noch ausgeglichen haben und dann halt auch gewonnen haben.
Und es hat halt gezeigt, vierte Quarter, Jonathan Taylor läuft. Hätte man das vielleicht von Anfang an gemacht. Okay. Ja, ich glaube, das war's. Ne?
Richtig. Das waren die Highlights. Deswegen, wenn euch diese Wochen gefallen haben, nächste Woche bereiten wir euch dann ganz intensiv auf den Super Bowl vor. Da lassen wir uns auch noch was Schönes einfallen. Wenn euch diese Folgen gefallen haben, unterstützt uns bei Patreon. Bewertet uns bei Spotify. Ganz, ganz wichtig, Leute. Ihr müsst uns bei Spotify bewerten.
Ja, das wäre nice. Das würde uns freuen.
Das würde uns wirklich freuen. Also das ist immer so ein bisschen Reputationssache. Ne?
Ist im Endeffekt ein Klick und mit dem einen Klick
Also bitte dafür, nicht nur einen Klick, sondern nicht nur einen Stern geben. Ne?
Ja, also fünf Sterne würden uns schon sehr freuen. Und aber es ist nur ein Klick, 5 Sterne zu geben.
So,
und
genau.
So ist eine runde Sache.
Ja.
Und damit helft uns ungemein. Und wenn ihr jetzt wollt, dass sich zwei Typen unglaublich freuen, weil ich freue mich immer, wenn da ein
einer mehr steht, ist, ja.
Ja, dann macht er das ja vielleicht.
Richtig, deswegen. Ja. Ey, das letzte Wort hast du immer du, Tobias.
Ja, wir haben ja gerade irgendwie abschließend das letzte Wort gesagt. Also Leute, macht's gut. Ciao, ciao. 5 Sterne bei Spotify wären richtig awesome. Macht's gut.
Tschö.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.